Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir sind mitten in der Predigtreihe. Wir haben die Halbzeit überschritten. 3 Wochen lang gibt es nur Hackfleisch. Ja? Also wer sich stark vor diesen Teilen hier ekelt, in 3 Wochen habt ihr es geschafft. Ist nicht mehr so lang. Ich glaube, es hackt. Wir sind mitten in einem der emotionalsten und zentralsten und fundamentalsten Protestschreiben der europäischen Kulturgeschichte. Mindestens der Bibel. Der Galaterbrief. In der Bibel Neues Testament geschrieben von Paulus an die Christen in Galatien. Paulus kam eines Tages vorbei und offenbar, weil er krank war, macht er Stopp in Galatien und er verkündigt dort das Evangelium. Er erzählt den Galatern die frohe Botschaft von Jesus, von seiner Geburt, von seinem Leben, von seinem Sterben, vom Auferstehen Jesu. Das Evangelium. Menschen kommen zum Glauben an diesen Jesus. Sie vertrauen darauf, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist, der da geboren wurde und gelebt hat. Und sie glauben, das ist Gottes Sohn. Und darauf bauen sie ihr Leben. Sie vertrauen darauf, dass dieses Ereignis die Weltgeschichte grundlegend verändert hat. Dass sich da Dinge umgedreht haben. Und dann zieht Paulus weiter und aus der Ferne hört ihr, dass bei den Galatern Leute aufschlagen, Jungs, die sie zu Dingen überreden, die er absolut und auf gar keinen Fall richtig findet. Und deswegen Protest. Ein Protestschreiben, der Galaterbrief. Genau, es geht los mit nicht mit mir. Nicht mit mir. Genau. Paulus weiß, wovon er redet. Er hat das alles selber durchgemacht. Die erste Predigt. Christoph hat uns einen Einblick gegeben in den Galaterbrief und in die Geschichte von Paulus. Wenn du jetzt erst in die Predigtreihe einsteigst und nicht Zeit hast, alles nachzuhören, die erste Predigt solltest du auf jeden Fall nachhören. Da kriegst du so das Drumrum mit, ja? Wo sind wir eigentlich? Wie ist die Situation? Und dann sagt Paulus, nie wieder. Nie wieder. Warum wird Paulus so emotional? Ihm ist eine Sache super wichtig. Wir wurden allein aus Gottes Gnade gerettet. Micha hat es vorhin schon gesagt. Es geht allein um die Gnade. Und wenn du allein aus Gnade gerettet wirst, dann kannst du nicht noch ein bisschen was vom Gesetz dazu packen. Allein aus Gnade heißt allein aus Gnade. Du wurdest gerettet, einfach weil Gott dich liebt. Einfach weil er dich retten wollte. Und die Menschen fangen an, diese Botschaft zu verwischen. Das ist wie wenn du einen Vollbart trägst und den ein bisschen abschneidest. Dann ist es halt kein Vollbart mehr. Und dann geht's weiter. Es geht Paulus um einen Paradigmenwechsel. Das versucht er ihnen deutlich zu machen. Es geht um einen Paradigmenwechsel. Der Fluch des Gesetzes, dieser Anspruch des Gesetzes, den du erfüllen musst, den kannst du nicht erfüllen. Das hat Paulus selber ausprobiert. Er hat als Pharisäer das radikal durchgezogen, radikal nach dem Gesetz gelebt und er sagt, das geht nicht. Der Fluch des Gesetzes hört auf. Du musst nichts mehr leisten. Du musst nichts mehr leisten. Und dann gab es aber Leute in Galatien, die sagen, ja richtig, du musst nichts mehr leisten, aber ein bisschen die Feiertage halten wäre schon gut. Und es wäre schon auch gut, wenn du manche Sachen nicht isst. Das wäre schon gut. Und auch heute werden immer wieder Leute kommen, die werden genau zu dir kommen und dir sagen, wie du als Christ leben sollst. Ganz aus Gnade, natürlich. Aber dieses oder jenes, das musst du wohl tun. Also sonntags in die Kirche gehen oder was in diesen Becher werfen, der hier rumging, für die FEG Innsbruck, das musst du natürlich schon machen, ja. Natürlich alles aus Gnade, aber da musst du natürlich schon machen. Genau das passiert heute. Übrigens, zur FEG Innsbruck fahrt mehrere Mini-Churches, also Kleingruppen von uns, fahren da nächste Woche zum Skifahren hin. Vielleicht können die das Geld einfach mitbringen. Die werden da auch einen Gottesdienst gestalten und freuen sich schon drauf. Auch heute kommen immer wieder Leute, die sagen, irgendetwas musst du doch tun im Christentum, in dieser Religion, um irgendwie, dass Gott dich lieb hat. Und Paulus sagt, nein, es gab einen Paradigmenwechsel, das hat sich grundlegend geändert. Du kannst dir Gottes Liebe nicht verdienen. Und du kannst dich auch gar nicht so daneben benehmen, dass dieser große, wunderbare Gott dich nicht mehr lieb hat. Egal, was du dir ausmalst, was du tust, du schaffst es nicht, dass dieser Gott dich nicht mehr liebt. Gerettet werdet ihr aus Gnade, aus Glaube, mein Paulus, wie damals Abraham. Und er nimmt dieses Beispiel, und vielleicht ist dir das aufgefallen, Abraham, der kannte das Gesetz gar nicht. Das kam erst später. Er sagt, ihr wollt in diese Traditionslinie des Judentums wieder einsteigen, dann macht es wie Abraham, wie der Stammvater, der kannte das Gesetz gar nicht. Der wurde gerettet, weil er geglaubt hat, weil er vertraut hat auf diesem Gott und weil dieser Gott ihn gesegnet hat. Der Segen hat sein Leben gehalten, nicht das Gesetz. Also, es ist Gottes Segen, Gottes Gnade, die dein Leben trägt. Nicht deine Leistungen und nicht deine Treue gegenüber bestimmten Normen und Werten. Nicht deine Treue gegenüber frommen Konventionen und rituellen Gesetzen. Das hattet ihr doch schon mal verstanden. Als ich bei euch war, da habt ihr das schon mal verstanden. Und warum wollt ihr das jetzt wieder aufgeben? Das ist es, was Paulus in den Wahnsinn treibt. Warum er diesen Brief schreibt und warum er so deutlich wird. Warum in alles in der Welt wollt ihr zurück zu diesem Gesetz? Um diese Frage geht es zentral in diesem Protestbrief. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Seid euch im Klaren. Seid euch im Klaren, wessen Kinder ihr seid. Es geht um Kinder, um Vater, um das Erbe, um echte und falsche Eltern. Und es ist gar nicht so leicht mit Eltern, mit Kindern. Wer ist dein Vater? Wer ist deine Mutter? Und dazu schauen wir jetzt erstmal einen Film an. Ja, es geht um echte und falsche Eltern, um Adoption. Das ist ja nicht so leicht. Kinder können einen schon mal reinlegen. Ordentlich verarscht worden von der Tochter. Erstmal einfach ein lustiges Video, aber es passt zu unserem Thema. Das Mädchen sagt, das ist gar nicht meine Mama. Und heute geht es genau um das. Paulus macht den nächsten Schritt in seiner Argumentation. Er geht einen Schritt weiter. Er hat schon gesagt, ihr seid Nachkommen Abrahams, aber jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, seid euch im Klaren, wer ihr seid. Seid euch im Klaren, wer ihr seid. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Und das ist die erste Frage, der wir uns heute stellen. Wie kommen wir Christen dazu zu sagen, wir sind Kinder Gottes? Wir sagen das oft, ne? Du kannst auch so T-Shirts kaufen, Königskind, Kinder Gottes. Christliches Merchandising von ganz nett bis ganz schön furchtbar. Aber wie kommen wir dazu? Wie kommen wir dazu, zu sagen, wir sind Kinder Gottes? Das ist die erste Frage, der wir heute nachgehen. Das ist ein Anspruch, den wir Christen erheben, der ganz schön dick abgebissen ist. Wie kommen wir dazu? Und die zweite Frage ist, wenn Paulus recht hat und wir sind Kinder Gottes, was hat das für Folgen für unser Leben? Wenn wir Erben sind, wenn wir Kinder Gottes sind, was hat das für Folgen? Wie leben wir eigentlich als Erben? Also mitten rein in den Text, wir sind weiter im Galaterbrief. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, seine rechtmäßigen Erben. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgesetzt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und dann geht der Text weiter. Paulus warnt die Galater eindringlich davor und er warnt sie eindringlich und er wird emotional. Man merkt, das ist ihm wirklich wichtig. Früher habt ihr anderen Göttern gedient. Das waren eigentlich keine Götter, die hatten nicht wirklich Macht, aber trotzdem habt ihr euch dieser Macht unterstellt. Regeln, Normen üben Macht auf euch aus. Ihr habt ihnen wie Sklaven gehorcht. Ihr seid ängstlich und darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten. Galater, ich bin in Sorge um euch. Habe ich mich etwa völlig umsonst euretwegen abgemüht? Paulus wird emotional. Das geht ihm richtig an die Nieren hier. Das ärgert ihn. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus geglaubt und mit ihm verbunden seid. Genau. Das ist eine neue Qualität, die Paulus hier reinbringt. Bisher hat er gesagt, weil ihr glaubt, seid ihr Nachkommen Abrahams. Ja, also ihr glaubt wie Abraham, darum seid ihr Nachkommen Abrahams. Ihr seid quasi die wahren Israeliten, ein neuer Bund. Und er sagt, Abraham, euer Urahne, der wurde aus Glauben gerecht und der Segen Gottes hat sein Leben gehalten. Das hat ihm die Lebenskraft gegeben. Er hat eine Zusage bekommen, du wirst dich vermehren und durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Du bekommst Segen und durch dich wird dieser Segen weitergegeben werden. Eine Segenslinie. Da oben seht ihr so eine Grafik, wie Paulus sich das ungefähr vorstellt, dass wir der Argumentation folgen können. Das ist gar nicht so leicht. Wir sortieren das mal. Ihr seid seine Nachkommen. So hat Paulus bisher auch schon im Brief argumentiert. Jetzt setzt er einen oben drauf. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Ihr seid Gottes Kinder wegen Jesus. Denn in der Taufe habt ihr Jesus angenommen. Ihr habt ihn übergestülpt bekommen. Ihr seid dem Gesetz gestorben. Das Gesetz ist zum Glauben und zum Segen dazugekommen. Ja? Bei Mose kam das Gesetz dazu, eine zweite Linie und beides führt zu Jesus. Aber für Paulus ist ganz klar, der Segen und das Gesetz, das sind für ihn zwei unterschiedliche Sachen. Man muss sich das historisch auch vorstellen, ja. Das zuerst ist die Geschichte mit Abraham, das Gesetz kommt erst später dazu. Das hat seinen Wert, Paulus hat es ja befolgt, das zeigt euch auf, wie Gott sich Leben vorstellt. Aber was euer Leben wirklich haltet, das ist nicht dieses Gesetz, es ist der Segen. Und davon seid ihr Erben. Aber jetzt, ihr habt aus der Kraft des Gesetzes gelebt. Viele Jahre nach Abraham kam Mose und das Gesetz hat euch überführt. Es hat euch auch gezeigt, ihr könnt nicht diesen Maßstäben des Gesetzes könnt ihr nicht Genüge leisten. Wir hatten das in den letzten Predigten, ja? Der Anspruch dieses Gesetzes, der ist so groß, dass wir ihm gar nicht bestehen können. Aber jetzt, weil ihr an Gott glaubt, seid ihr Nachkommen Abrahams, aber weil ihr an Jesus glaubt, an das, was in Jesus passiert ist, in Jesus ist was völlig Neues passiert, da seid ihr Söhne und Töchter Gottes geworden. Der Segen geht quasi weiter, ihr seid die Erben der Verheißung an Abraham, das heißt, durch dich, durch die Christen, jetzt soll der Segen an alle Völker gehen. Das ist vielleicht eine komische Vorstellung von uns. Die FEG Innsbruck, könnte man sagen, die setzt das in der Weise um, dass sie sagen, genau, wir wollen für alle Völker da sein, für alle Menschen in unserer Stadt und ein Segen für die sein. Und in Christus ist Heil, gutes Leben in Ewigkeit gekommen. Es hat sich was grundlegend geändert. In deiner Taufe bist du dem Gesetz gestorben und mit dem Tod Jesu an Golgatha am Kreuz. Du bist diesem Gesetz gestorben. Und du bist zu einem neuen Leben auferstanden. Die Auferstehung Jesu gilt jetzt schon für dich. Neues Leben beginnt. Paulus selbst nutzt jetzt ein Bild dafür, weil das, was da passiert, das ist so, dass wir das kaum greifen können. Ihr merkt, das ist schwierig, dafür Worte zu finden. Weil Jesus gestorben ist und auferstanden ist, sind wir dem Gesetz gestorben und haben ewiges Leben. Das ist ganz schwer vorzustellen. Paulus sagt, stellt euch das vor, wie in der Taufe, ihr habt wie ein neues Gewand angezogen. Ihr bleibt natürlich die Person, die ihr seid, aber ihr bekommt zusätzlich Jesus übergestülpt, wie ein neues Gewand. Und das gilt auch für euch. Klar, du bist immer noch Sarah oder der Hans oder Max oder Tarek, René, wie auch immer, die Person bleibst du auch nach der Taufe. Ich meine, da kommt kein Mensch aus dem Wasser raus, den wir danach nicht wiedererkennen. Aber gleichzeitig sagt Paulus, hier ist was Neues passiert, es ist was Neues dazugekommen. Gott wohnt jetzt in dir. Das ist wie ein Gewand, was dir übergestülpt wird. Zum Glauben kommen, ja, das ist ein Prozess und der endet mit der Taufe. Du beginnst an diesen Jesus zu glauben, der da vor 2000 Jahren Mensch war, Mensch wurde, am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Du willst ihm vertrauen und dein Leben darauf bauen. Dann schenkt Christus dir sein Leben, seinen Geist, den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das glauben wir Christen, dass Gott in uns wohnt. Darum taufen wir als City Church Menschen. Da oben ist ein Foto von letztem Sommer. Wir taufen Menschen und wir sagen den Menschen, wenn sie da im Wasser stehen, du bist in Christus gestorben, und dann tauchen wir sie unter ins Wasser, um dieses Sterben quasi nachzuvollziehen, und mit Christus bist du auferstanden, wenn wir die Person wieder hochholen. Da wird es ausgedrückt, was da passiert, da wird was durch ein Zeichen ausgedrückt, für was wir gar keine Worte richtig finden können, weil es ein Wunder ist, dass Gott in uns wohnt. Das hat etwas Übernatürliches, auch wenn das für dich komisch ist. An der Stelle kommen wir nicht dran vorbei zu sagen, ja, da passiert wirklich etwas. Wenn du an Jesus glaubst, aber sagst, ups, ich bin noch gar nicht getauft, dann sprich einfach die nächsten Wochen mal den Christoph oder mich an. Wir werden ziemlich sicher im Sommer wieder taufen. Das heißt, deine Gelegenheit, dich taufen zu lassen, wenn du noch nicht getauft bist. Und nach der Taufe, das ist Paulus wichtig, da gibt es keinen Unterschied mehr. Jetzt habe ich zu weit geklickt. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Nach der Taufe, da bist du immer noch Hans und Tarek und René, aber das ist nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr wichtig, ob du Franke oder Niedersachse bist, ob du Syrer oder Deutscher oder Südafrikaner bist. Es ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid, Grieche, Freier, Sklave, das ist egal. Es ist egal, ob du Firmenchef bist oder arbeitslos. Ihr habt dieses neue Gewand Christus angezogen, und dieses neue Gewand schafft euch eine neue Identität. Hier in der Gemeinde spielt das keine Rolle, welchen Hintergrund du hast. Was vielleicht schon in der Gesellschaft eine Rolle spielt, ob du viel Geld hast, ob du wenig Geld hast, ob du eine Staatsbürgerschaft hast und wählen darfst oder nicht. In der Gemeinde ist das egal. Ihr seid jetzt alle eine neue Person. Ihr begegnet euch auf einer neuen, gleichen Ebene. Das war damals, als Paulus das schreibt, absolut revolutionär. Es hat einen Unterschied gemacht, ob du römisches Bürgerrecht hattest oder nicht. Es hat einen Unterschied gemacht, ob du Sklave warst oder ob du der Typ warst, der dem Sklaven Befehle gibt. Aber er sagt, in der Gemeinde sind wir auf einer Ebene. Und wir versuchen das als Gemeinde umzusetzen. Und wir scheitern immer fröhlich daran, weil wir auch nur Menschen sind. Das ist gar nicht so leicht, einfach, was die Person vom Beruf ist, einfach egal sein zu lassen und alle Menschen völlig gleich zu behandeln. Aber wir versuchen das zumindest. Das ist ein Ziel. Und jetzt geht Paulus weiter. Er bringt ein Bild, eine Art Gleichnis zu dem Thema. Er sagt, mit dem neuen Leben ist es wie mit einem Erben. Ihm ist das Erbe versprochen, aber er kann noch nicht darüber verfügen, bis der, der alles vererbt, ihn das Erbe auch wirklich antreten lässt. In der Zeit davor ist er letztlich auch nicht besser wie ein Sklave, der auf den Verwalter hören muss, der das Erbe verwaltet. Auch wenn ihm später alles gehört. Ihm ist schon alles versprochen, aber trotzdem ist er noch wie ein Verwalter. Der Erbe muss auf die Anweisungen des Vormunds achten und tun, was er sagt, bis er selbst das Erbe antreten kann. Und dann löst Paulus auf, was er damit sagen will. So war das auch mit euch, so war das mit dir und mit mir. Wir waren unmündig und wir kannten Gott noch nicht. Trotzdem hat Gott uns das Erbe versprochen, aber wir haben anderen Regeln gehorcht. Wir wurden bestimmt. Und er schreibt jetzt hier nicht vom Gesetz, sondern er schreibt an die Galater, die vorher anderen Göttern gedient haben. Ihr habt anderen Göttern gedient und ihr habt euch an diese Regeln in dieser Welt gehalten. Ihr habt bestimmte Feiertage gehalten, ihr habt das alles gemacht, ihr wart wie Sklaven. Ihr habt euch anderen Mächten unterworfen, aber dann war die Zeit reif für die Menschen und Gott selbst kommt auf die Welt, um das zu ändern. Gott sendet seinen Sohn. Gott wird Mensch, geboren von einer ganz normalen Frau. Als Mensch hat sich Gott selbst diesen Mächten ausgeliefert in dieser Welt, den Sachzwängen, denen du auch ausgeliefert bist. Dass du zur Arbeit gehen musst, dass du irgendwie Geld dran schaffen musst, dass irgendwelche Leute dich nicht mögen und du musst dich trotzdem mit ihnen auseinandersetzen. Solche Sachzwänge, denen hat Gott selbst sich auch ausgeliefert. Und das ist jetzt zentral für Paulus, das ist das Wunder. Der Grund, warum wir jetzt hier stehen können und sagen, ich bin ein Kind Gottes und du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Das ist der, dass eine Art Einwechslung stattgefunden hat. Jetzt kommt das Bild. Eine Art Einwechslung, ein Tausch. Luther nennt das einen wunderbaren Wechsel. Oder ein uralter Text aus Ostergottesdiensten sagt, o unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Ein Wechsel, ja. Christus wird gegen uns ausgetauscht. Gott kauft uns aus der Sklaverei frei, indem er sich selber in diese Sklaverei stellt. Gott selber wird Mensch und setzt sich diesem Anspruch aus, um dich aus diesem Anspruch rauszuholen. Das ist der wunderbare Wechsel, der Tausch, von dem Paulus hier redet. Damit ändert sich alles, damit ändert sich die Geschichte. Geschichte ist für Paulus nicht was, was einfach immer gleich in irgendeinem Zyklus läuft. Er sagt, hier an dieser Stelle, bei diesem Tausch, bei dieser Auswechslung, da ändert sich alles. Die Weltgeschichte hat sich geändert. Gott wird ein Menschensohn. Und wir Menschen, wir werden Gottes Söhne und Töchter. Ist das geil? Ich finde, das ist schon richtig, richtig gut. Gott hat uns quasi als Söhne und Töchter adoptiert. Wir sind jetzt trotzdem keine kleinen Götter. Ja, ist ja nicht so, dass wenn mir jetzt jemand nicht passt, mache ich irgendwie so und dann ist der irgendwie weg. Oder ich laufe auch selten ohne Brücke über den Main. Aber Gott hat uns adoptiert. Gott hat uns adoptiert mit den vollen Rechten. Wir sind vollwertige Erben. Wir sind adoptierte Söhne und Töchter. Und durch unseren Glauben und die Taufe sendet Gott uns seinen Geist, der in dir lebendig ist. Der in dir lebendig ist. Wenn du an diesen Jesus glaubst, dann kannst du dir sicher sein, dass Gottes Geist in dir lebt. Und es ist ein Geist, der uns dazu bringt, dass wir aber Vater sagen können, in eine enge, innige Beziehung zu Gott treten können. Gott ist nicht mehr der Herr Gott, eine ferne Autorität. Gott behält seine Autorität, aber gleichzeitig, weil wir jetzt Söhne und Töchter Gottes sind, können wir eine enge, lebendige Beziehung mit diesem Gott haben. Daran zeigt sich, dass wir keine Sklaven mehr sind, sondern Söhne und Töchter. Wir erleben das. Hier in der Gemeinde erleben Menschen das, dass sie eine innige Beziehung mit Gott begonnen haben und leben. Und es ist eine wunderbare Sache. Vielleicht hast du das im letzten Jahr erlebt. Es gibt Leute bei uns in der Gemeinde, die letztes Jahr angefangen haben, an diesen Jesus zu glauben und genau das erlebt haben. Und wenn diese Leute euch erzählen von ihren Erfahrungen, dann müsst ihr euch freuen. Da geht euch das Herz auf, wenn sie erzählen und sagen, ich habe keine Angst mehr vor Gott. Ich habe eine innige Beziehung zu ihm. Ich erlebe diesen Gott in meinem Alltag. Ich tue das und andere Menschen hier tun das. Redet mit diesen Menschen. Das ist toll. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann wünsche ich dir das. Du musst das selber entscheiden, ob du das glauben kannst, ob du diesem Jesus vertrauen kannst, ob du die Sache hier mit der Gnade glauben kannst, mit diesem Wechsel, dass Jesus mit dir den Platz tauscht und du nicht mehr die ganzen Regeln erfüllen musst, dass Gott dich freigekauft hat am Kreuz mit sich selbst, damit du frei leben kannst. Aber ich wünsche dir das, dass du es erlebst und dass du diese innige Beziehung mit Gott erlebst, weil es etwas Wunderbares, etwas Tolles ist. Dass du erlebst, dass Gottes Gnade, seine Liebe, sein Segen, wie bei Abraham, dein Leben trägt und bestimmt. Die erste Frage ist also geklärt. Wie kommt Paulus dazu, dass er sagt, ihr seid Söhne und Töchter Gottes? Wir sind adoptierte Söhne und Töchter Gottes. Wir wurden freigekauft, ein Wechsel hat stattgefunden. Viele in der Gemeinde hier haben das erlebt. Hier in der Gemeinde, in anderen Gemeinden, in Würzburg, auf der ganzen Welt, ja, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, jawohl, ich offenbar bin ich eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes, aber was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich denn jetzt damit? Was hat es für Auswirkungen auf mein Leben? Dann kommen wir zur zweiten Frage. Was bedeutet es eigentlich, als Erbe zu leben? Richtet euch nach meinem Beispiel, liebe Geschwister, so wie ich mich nach euch gerichtet habe. Ich bitte euch darum. Bisher habt ihr mir doch keinen Kummer bereitet. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Im Gegenteil. Ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie Jesus Christus persönlich. Ihr wart so glücklich damals, was ist nur aus eurer Freude geworden? Wenn es euch möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen und hättet ihr sie mir gegeben. Das kann ich bezeugen. Habe ich mich etwa zu eurem Feind gemacht, nur weil ich euch die Wahrheit gesagt habe? Es ist die normalste Sache der Welt, wenn man ein Erbe antritt. Man freut sich ja schon so, wenn man ein Erbe bekommt. Ja? Also ich habe irgendwann ein Auto bekommen, einen kleinen Twingo, das hat mich gefreut. Ja? Aber wenn du so ein Erbe antrittst, wenn diese Verheißung an Abraham für dich gilt, wenn du adoptiert wirst als Sohn und Tochter Gottes, dann ist es das Normalste auf der Welt, dass du dich unglaublich freust. Und wenn Menschen starten, Kinder Gottes zu sein, dann könnt ihr das erleben, dann könnt ihr das ganz oft sehen. Die strahlen das richtig aus jedem Knopfloch, dass sie sich freuen. Und gleichzeitig gibt es unter Christen sowas, Christsein, das ist auch nicht leicht. Also es ist auch nicht leicht. Wir haben manchmal diesen Drang, dass wir denken, als Christen, wir müssen so ein bisschen missmutige, unglückliche, graue Maus-Pessimisten sein. Das ist ein Missverständnis. Paulus fällt auf und sagt, hey, ihr seid Kinder Gottes und ihr wart so, so glücklich darüber. Wo ist eure Freude hin? Ich glaube, auch für uns als Gemeinde ist das immer wieder ein Thema. Es gibt ja viele Gründe, warum wir unglücklich sein können. Ja, es gibt immer Sachen, die nicht richtig laufen. Es ist nicht so, dass du Christ wirst und dann ist alles super. Und alles geht ja super leicht von der Hand. Aber gleichzeitig fallen wir leicht in sowas rein, dass wir das Christsein schwer nehmen. Wir leiden dann am Zeitgeist, weil der irgendwie nicht unseren Werten entspricht. Oder weil immer weniger Menschen in Deutschland in die Kirche gehen. Oder wir leiden daran, dass wir uns als Christen irgendwie verfolgt oder gemobbt fühlen von den Medien. Vielleicht werden wir das auch. Wir leiden an Ausgrenzung, wir leiden an wirklichem Leid, weil wir mitbekommen, dass Menschen für ihren Glauben hingerichtet werden, in Syrien und anderswo. Aber trotzdem sagt Paulus, zunächst mal seid ihr Erben und es gibt keinen Grund, missmutig durch diese Welt zu gehen. Natürlich gibt es Sachen, die nicht gut sind, aber der Grundmodus als Christ, deine Grundlebensweise ist Freude, Glück, Zufriedenheit. Das ist die Grundform des Christseins. Glücklich sein, sich freuen darüber, ein Kind Gottes zu sein, aus dieser Gnade leben zu können. Strahl lieber Freude aus als Sittenstrenge. Und strahl lieber Glück aus als ein Leiden an der Welt, ein so Durchhalten. Das ist die eine Sache als Erbe. Freu dich einfach darüber, ein Erbe zu sein. Freu dich darüber. Und die zweite Sache ist, sei leidenschaftlich. Paulus berichtet, als ich das erste Mal bei euch war, da wart ihr voller Leidenschaft. Ihr wart voller Leidenschaft. Offenbar hatte Paulus eine Krankheit, die irgendwie eklig war. Das hat wohl was mit den Augen zu tun, weil er dann dieses Beispiel bringt mit den Augen. Also man weiß nicht genau, was er hatte. Er macht einen Stopp bei den Galatern, weil er eine Krankheit hat und er sagt, diese Krankheit, ich sah ehrlich gesagt so ekelerregend aus, das war eine Zumutung für euch. Das war eine echte Zumutung, aber trotzdem habt ihr mich aufgenommen und ihr wart so leidenschaftlich, wenn ihr gekonnt hättet, ihr hättet das Auge ausgerissen und es mir gegeben, damit ich weiter von Jesus erzählen kann. Ihr wart so leidenschaftlich bei der Sache und das war toll, aber wo ist diese Leidenschaft hin? Als Kind Gottes musst du nicht die Handbremse irgendwie in deinem Leben ziehen. Du darfst ja, du sollst sogar leidenschaftlich sein. Sei emotional und setz dich für Sachen ein. Sei leidenschaftlich für den anderen, für den Kranken, der ja, vielleicht sogar abstoßend ausschaut. Sei für den Nächsten, leidenschaftlich für den Kranken, leidenschaftlich für den Fremden, leidenschaftlich für diesen Gott, ein leidenschaftlicher Erbe, ein Kind Gottes, was gerne ein Kind Gottes ist, was sich einsetzt für seine anderen Geschwister. Bemüht euch um das Gute. Bemüht euch um das Gute. Haltet euch an Regeln. Aber leidet nicht an irgendwelchen Moralvorstellungen, die ihr vielleicht übertretet, sondern setzt euch leidenschaftlich ein, wenn ihr diese Regeln halten wolltet. Freut euch, seid glücklich, erzählt fröhlich von eurem Glück und erzählt leidenschaftlich von eurem Glück, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes zu sein. Und seid leidenschaftlich für die anderen da, nicht als Pflichterfüllung. Es geht um Leidenschaft, die aus Glück und Dankbarkeit wächst. Dass ich anderen begegnen will, aber nicht, dass ich es muss. Einfach, weil ich dankbar bin und glücklich. Darum geht es. So leben Kinder Gottes. Das ist unser Auftrag an uns, so zu leben als Gemeinde. Und wenn du sagst, ich gehöre nicht zu den Kindern Gottes, dann fühl uns ruhig auf den Zahn, ob wir so leben. Und wenn wir so graue Mäuse sind, Dauerpessimisten, dann sag uns das und sag uns, hey, ihr wollt anders sein. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du uns eingewechselt hast in deine Mannschaft und wir nicht mehr auf dieser Strafbank sitzen müssen, wo Gesetze und andere Mächte über uns regieren. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und schenke uns diese Freude daran und das Glück daran und die Leidenschaft, mit dir zu leben und glücklich darüber zu sein. Danke, dass du Mensch wurdest, damit wir deine Kinder werden konnten. Danke für diesen wunderbaren Wechsel. Das ist toll. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.